Die Nacht lag schwer über dem Atlantik, als die Fort Salisbury, ein britischer Dampfer, im September 1902 die westafrikanische Küste passierte. Der Himmel war wolkenlos, das Meer ruhig, und die Offiziere an Bord empfanden die Fahrt als angenehm. Es war eine jener Nächte, in denen selbst das Schlagen der Maschinen gleichmäßig klang, fast beruhigend, als sei das Schiff in einem endlosen Rhythmus mit dem Ozean vereint. Der Ausguck stand vorn am Bug, die Augen an die Dunkelheit gewöhnt, während der wachhabende Offizier auf der Brücke durch sein Fernglas die Wellen absuchte.
Nichts deutete auf Gefahr hin.
Doch kurz nach 3 Uhr morgens unterbrach eine aufgeregte Stimme die Stille. Der Ausguck rief: Lichter voraus. Zunächst glaubte der Offizier, es handle sich um ein anderes Schiff. Vielleicht ein Frachter, der die gleiche Route befuhr. Doch als er sein Glas erneut hob, bemerkte er sofort die Unstimmigkeit. Die beiden Lichter waren ungewöhnlich tief über dem Wasser positioniert, gleichmäßig nebeneinander, starr und unbewegt. Sie wirkten nicht wie Laternen, die an Masten schwankten, sondern wie 2 Augen, die starr in die Nacht blickten. Ein eigenartiges Gefühl breitete sich an Bord aus. Es war nicht nur die Abwesenheit von Motorengeräuschen oder Rauch, die Verdacht erregte, es war die seltsame, fast unnatürliche Ruhe, die diese Erscheinung umgab.
Kein Knarren, kein Tosen, kein Signalhorn.
Nur die Stille des Ozeans und diese 2 unbeirrbaren Lichter. Als die Fort Salisbury näher kam, schälte sich aus der Finsternis eine Masse, so gewaltig und dunkel, dass sie die natürliche Bewegung der Wellen zu verdrängen schien. Die Männer berichteten später von einer Form, breiter als das Schiff selbst, deren Oberfläche unregelmäßig war, als lägen Schuppen oder massive Rillen darüber. Manche glaubten, eine Art Flossen ausmachen zu können, andere sahen lediglich einen unförmigen Schatten. Doch alle waren sich einig. Vor ihnen lag etwas Kolossales, etwas, das den Kurs des Dampfers zu blockieren drohte. Der Offizier auf der Brücke spürte, wie seine Hände feucht wurden. Er gab den Befehl, Maschinen bereitzuhalten, um bei Gefahr sofort reagieren zu können. Die Männer hielten den Atem an, während das Ungetüm immer deutlicher wurde. Für einen Moment herrschte die Überzeugung, dass eine Kollision unvermeidlich sei. Doch dann geschah etwas, das ihnen bis ans Lebensende im Gedächtnis blieb.
Das schwarze Gebilde begann zu sinken.
Nicht hektisch, nicht wie ein Wal, der taucht, nicht wie ein treibendes Wrack, das kippt. Nein, es war ein kontrolliertes, gleichmäßiges Abgleiten. Als Folge das Wesen oder Objekt einem bewussten Willen. Die beiden Lichter senkten sich mit der Masse, leuchteten noch für wenige Sekunden unterhalb der Wasseroberfläche und verschwanden schließlich in der Tiefe. Die See beruhigte sich sofort, als wäre nichts geschehen. Das Schiff setzte seine Fahrt fort, doch die Männer standen wie erstarrt. Auf der Brücke notierte der Offizier die Beobachtung in das Logbuch. 2 fixe Lichter, unbekanntes Objekt von enormer Größe, langsames Versinken. Keine Spekulation, keine Ausschmückung.
Nur die Fakten.
Später, als die Geschichte in Häfen weitererzählt wurde, bestätigte der Kapitän die Zuverlässigkeit seiner Offiziere.
Doch eine Erklärung blieb aus.
Kein Tier, kein Schiff, kein bekanntes Unterseeboot jener Zeit passte zu dem, was die Männer gesehen hatten. Submarines existierten damals nur als kleine, primitive Versuchsboote. Niemals in dieser Größe, niemals mit solchen Fähigkeiten. Für die Crew der Fort Salisbury war es ein Erlebnis, das wie ein schwarzer Schatten in ihre Erinnerungen eingebrannt wurde. 2 Lichter, ein gigantisches, formlose Etwas, das in kontrollierter Bewegung in die Tiefe sank, und dann nichts. Nur wieder die endlose Weite des Atlantiks, so ruhig, als hätte das Meer sein Geheimnis verschluckt. Noch Jahre später sprachen die Männer davon. Nicht mit lauten Worten in Hafenkneipen, sondern in leiser Runde, unter jenen, die wussten, dass es Dinge gab, die sich der Logik entzogen. Manche hielten es für ein Lebewesen, größer als jeder bekannte Wal. Andere waren überzeugt, dass es eine Art Maschine war, gebaut von einer Macht, die weit fortgeschrittener sein musste, als es die Menschheit zu Beginn des 20. Jahrhunderts jemals sein konnte. Eines aber war sicher. Jene Nacht im September 1902 markierte für die Crew der Fort Salisbury den Beginn einer Frage, die bis heute ungelöst ist. Was war jenes Wesen oder Objekt, das wie ein schlafender Riese unter den Wellen lauerte, um dann lautlos in die Tiefe zu verschwinden? Mehr als 60 Jahre nach der Begegnung der Fort Salisbury fand sich ein weiteres unerklärliches Kapitel in den Archiven der Seefahrt. Es war der Sommer des Jahres 1964, als die USS Elanin,
ein ehemaliger Frachter, der für wissenschaftliche Zwecke umgerüstet worden war, vor der Küste Chiles operierte. An Bord befanden sich Wissenschaftler, Matrosen und Techniker. Vereint durch die Aufgabe, die Tiefsee zu erkunden, jene dunkle Welt, die selbst in Zeiten der Raumfahrt noch fast gänzlich unbekannt war. Die Elanin war mit modernsten Geräten ausgestattet. Sonar, Magnetometer und schweren Kamerasystemen, die an kilometerlangen Kabeln in die Tiefe gelassen werden konnten. Ziel der Mission war es, den Meeresboden in mehr als 2500 Metern Tiefe zu fotografieren. Eine mühselige Arbeit, die Geduld und Präzision erforderte. An jenem Tag, dem 29. August 1964, verlief alles wie gewohnt. Die Winden quietschten, als die Kameras langsam in die kalte, schwarze Tiefe hinabsanken. Stundenlang warteten die Männer, bis die schweren Gehäuse den Meeresgrund erreicht hatten und das Filmmaterial wieder an die Oberfläche geholt werden konnte. Routine, dachte man. Doch Routine endete, sobald die entwickelten Bilder unter den Lampen betrachtet wurden. Die meisten Aufnahmen zeigten, was zu erwarten gewesen war. Endlose Flächen aus Sedimenten, zerklüftete Steine, bizarre Kreaturen, die in vollkommener Dunkelheit existierten. Doch dann hielt einer der Wissenschaftler abrupt inne. Auf einem der Bilder war etwas zu sehen, das nicht in die vertraute Welt der Tiefsee passte. Auf der Fotografie ragte ein Objekt senkrecht aus dem Boden. Es war keine amorphe Koralle, kein Schwamm, keine geologische Formation. Es war geradlinig, aufrecht und symmetrisch. Von einem zentralen Stamm gingen gleichmäßig verteilte Querstreben aus, wie die Sprossen einer Antenne oder der Mast eines künstlichen Gerätes. Die Männer starrten auf das Bild. Das sieht gebaut aus, murmelte einer. Ein anderer nickte. Das ist kein Zufall. Das steht aufrecht. In der kargen, leblosen Umgebung wirkte die Struktur fast unheimlich. Kein Trümmerteil hätte so gerade stehen können. Keine natürliche Formation wäre so gleichmäßig verzweigt. Das Bild wurde sofort kopiert, archiviert und später an Land weitergereicht. Schon bald kursierte es unter Forschern und Journalisten. Die Zeitungen gaben dem rätselhaften Fund einen Namen, die Elanin-Antenne. Die Diskussionen rissen nicht ab. Manche erklärten, es handle sich um eine außergewöhnlich symmetrische Korallenart, andere sprachen von einer geologischen Besonderheit. Doch die Mehrheit derer, die das Bild sahen, war überzeugt. Hier hatte man es mit etwas zu tun, das von Intelligenz geschaffen worden war. Denn das Foto unterschied sich von vagen Augenzeugenberichten oder schwer deutbaren Sonarkontakten. Es war ein Stück handfester Beweis. Ein Filmstreifen, belichtet in den dunkelsten Tiefen des Ozeans, zeigte eine Struktur, die dort nicht hingehörte. Mit der Zeit verbreitete sich die Aufnahme in Fachkreisen, Büchern und sogar populärwissenschaftlichen Magazinen. Sie wurde analysiert, verglichen, diskutiert, doch nie erklärt. Kein weiteres Bild einer ähnlichen Struktur wurde jemals aufgenommen. Kein Tauchroboter, keine spätere Expedition konnte den Fundort bestätigen oder reproduzieren. Für die Crew der Elanin jedoch blieb die Erinnerung klar. Sie hatten es entwickelt, sie hatten es gesehen. Und sie wussten, dass dieser eine Rahmen aus tausenden Bildern der außergewöhnlichste ihrer Karriere war. Jahre später berichteten einige der Männer noch immer davon. Sie erinnerten sich an das erste ungläubige Schweigen im schwach beleuchteten Laborraum des Schiffes, an die Blicke, die sie einander zuwarfen. Einer sagte, es war, als hätte der Ozean einen Moment lang sein Geheimnis preisgegeben. Doch das Geheimnis blieb ungelöst. War es tatsächlich ein künstliches Konstrukt, vielleicht ein Relikt einer längst vergessenen Zivilisation? Oder handelte es sich um etwas, das wir mit unseren Augen für künstlich hielten, das aber doch natürlichen Ursprungs war? Eines jedoch stand fest, die Aufnahme von 1964 war kein Gerücht, keine mündliche Überlieferung. Sie war ein physisches Dokument, ein Bild, das bis heute existiert und das Fragen aufwirft, die nie beantwortet wurden. Und so reiht sich die Elanin-Antenne ein in die Chronik jener Begegnungen, die nicht von den Sternen berichten, sondern von den Tiefen, Begegnungen mit dem Unbekannten, verborgen im ewigen Dunkel des Meeres. Die Jahre vergingen, und die Ozeane blieben eine Quelle unendlicher Rätsel. Während sich die Menschheit mit der Eroberung des Weltraums beschäftigte, verbarg die Erde selbst noch immer Geheimnisse in ihren Tiefen. Eines davon wurde 1968 während der amerikanischen Operation Deep Freeze sichtbar. Einer Serie von Missionen in der Antarktis, die wissenschaftliche Forschung und logistische Unterstützung verband. Die Antarktis war ein unwirtlicher Ort. Schiffe kämpften sich durch endlose Eisfelder, Maschinen ächzten unter Temperaturen, die Metall spröde machten. Und selbst die erfahrensten Matrosen wussten, dass ein einziger Fehler hier den Tod bedeuten konnte. Doch neben Stürmen, Eisbergen und Frost sollte eine andere, viel rätselhaftere Gefahr auftauchen. Ein amerikanisches Schiff, die Berichte widersprechen, ob es sich um den Eisbrecher Glacier oder eines der Begleitschiffe handelte, führte in jenem Jahr Sonarmessungen durch. Aufgabe war es, den Meeresboden unter den mächtigen Eisschichten zu kartieren, um sichere Routen für zukünftige Fahrten festzulegen. Die Sonaranlage arbeitete zuverlässig. Meist zeigte sie vertraute Muster, Gräben, Hänge, Unterwasserberge. Doch dann erschien etwas, das nicht in diese Regelmäßigkeit passte. Auf dem Bildschirm zeichnete sich ein Echo ab, so deutlich und massiv, dass die Bediener im ersten Moment glaubten, es müsse sich um einen technischen Fehler handeln. Das Echo zeigte keine zerklüftete Struktur, kein zufälliges Relief. Es wirkte gleichmäßig, fast geometrisch. Breit, massiv und ungewöhnlich symmetrisch ragte es vom Meeresboden empor. Und das in einer Tiefe von mehr als 2000 Metern. Das ist zu sauber, um Natur zu sein, soll einer der Offiziere gesagt haben, als er die Ausdrucke betrachtete. Die Techniker überprüften das System. Doch die Anlage funktionierte einwandfrei, vor und nach der Messung. Mehrere Minuten lang blieb das Echo stabil auf dem Schirm. Es wirkte, als stünde dort ein Bauwerk, zu groß für jedes bekannte Wrack, zu regelmäßig für geologische Launen. Manche verglichen die Konturen mit einer künstlichen Plattform oder einer gewaltigen Struktur, die in der Tiefe verankert war. Dann, so plötzlich wie es erschienen war, verschwand das Signal. Der Bildschirm zeigte wieder nur das vertraute Rauschen des Ozeans. Keine Spur blieb zurück. Die Männer im Sonarraum starrten fassungslos auf die leeren Anzeigen. Nichts in der Natur konnte sich so verhalten. Ein Eisberg konnte treiben, aber nicht in 2000 Metern Tiefe. Ein geologisches Massiv konnte nicht einfach verschwinden. Doch genau das war geschehen. Die Offiziere ordneten an, die Beobachtung im Logbuch festzuhalten, nüchtern, ohne Spekulation. Der Eintrag beschrieb lediglich einen unidentifizierten Sonarkontakt von ungewöhnlicher Größe, mehrfach bestätigt, dann verschwunden. Doch unter den Matrosen sprach man anders. Im Offiziersspeisesaal und in den engen Kojenfluren flüsterten sie von einem Objekt, das sich zurückgezogen habe, als wolle es nicht entdeckt werden. Manche sagten, sie hätten das Gefühl gehabt, etwas Lebendiges habe den Bildschirm verlassen. Nicht bloß ein unbeweglicher Berg, sondern etwas, das sich absichtlich entzogen hatte. Als das Schiff zurückkehrte, wurden die Daten wie gewohnt archiviert. Sie landeten zusammen mit tausenden anderer Aufzeichnungen in den Archiven der US Navy. Doch für jene, die dabei gewesen waren, blieb das Erlebnis eingebrannt. Jahre später, wenn Veteranen von ihren Fahrten in der Antarktis erzählten, erwähnten sie immer wieder die gleiche Geschichte. Stürme, Kälte, Einsamkeit und den Tag, an dem ein gigantisches Echo unter dem Eis erschien und wieder verschwand. Die Natur hatte viele Möglichkeiten, den Menschen zu täuschen. Schallbrechungen, Temperaturunterschiede, Schwärme von Fischen. Doch keiner dieser Erklärungsversuche passte auf ein Objekt dieser Größe, dieser Symmetrie. Und vor allem nicht auf ein Objekt, das einfach verschwand, als wäre es niemals da gewesen. Die Operation Deep Freeze hatte die Antarktis sicherer machen sollen. Doch für jene, die 1968 den Sonarkontakt miterlebten, öffnete sie nur neue Fragen. Fragen, die bis heute unbeantwortet geblieben sind. Während die US Navy unter dem Eis der Antarktis rätselhafte Kontakte aufzeichnete, erlebte man fast zeitgleich in Europa eine andere, ebenso beunruhigende Episode. Im Sommer 1972 wurde ein abgelegener Fjord in Norwegen Schauplatz eines seltsamen Schauspiels, das Fischer, Jäger und schließlich sogar die Marine in Atem hielt. Es begann unscheinbar. Fischer, die ihre Netze wie gewohnt auswarfen, stellten fest, dass diese beschädigt oder zerrissen zurückkamen. Nicht so, wie es große Fische oder Wale hinterlassen hätten, sondern regelrecht zerfetzt, als hätte eine Kraft von unten sie bewusst zerstört. Bald mehrten sich Berichte von Booten, die plötzlich von unten gestoßen wurden. Männer verloren beinahe das Gleichgewicht, Netze rissen entzwei, und die Boote schwankten heftig, als ob eine unsichtbare Riesenfaust sie gepackt hätte. Doch das Seltsamste waren die Vibrationen. Jäger, die in kleinen Booten durch den Fjord zogen, erzählten, dass sie tiefe, rhythmische Schwingungen durch den Rumpf ihrer Fahrzeuge spürten. Kein Walruf, kein Motorengeräusch, sondern ein gleichmäßiges, dumpfes Pulsieren, das man mehr fühlte als hörte. Ein pochender Schlag aus der Tiefe, langsam, eindringlich und unheimlich. Die Kunde verbreitete sich rasch in den umliegenden Dörfern. Bald war das ganze Tal erfüllt von Gerüchten. War es ein unbekanntes Meerestier, ein riesiger Wal oder etwas ganz anderes? Die Skepsis schwand, je mehr Boote von ähnlichen Begegnungen berichteten. Schließlich blieb die Regierung nicht untätig. Die norwegische Marine schickte mehrere Schiffe in den Fjord. Wo sonst nur kleine Fischerboote zu sehen waren, herrschte plötzlich reger Betrieb. Kriegsschiffe kreuzten auf und ab, kleine Skiffs mit Jägern und Fischern folgten ihnen, Netze wurden erneut ausgeworfen, Suchscheinwerfer durchbrachen die Nacht. Der Fjord, sonst ein stiller Ort, wurde zum Jagdgebiet. Immer wieder meldeten Fischer, dass ihre Netze erneut zerstört zurückkehrten. Boote berichteten von plötzlichen Wasserbewegungen, die ohne sichtbare Ursache entstanden. Manche schworen, eine gewaltige dunkle Masse direkt unter der Oberfläche gesehen zu haben. Glatt, groß und unheimlich still. Sie beschrieb niemand als wild oder aggressiv, sondern als zielstrebig und bewusst kontrolliert. Das Merkwürdige war, dass die Erscheinungen oft zu reagieren schienen. Sobald die Boote den Motor drosselten und versuchten, lautlos zu treiben, herrschte Ruhe. Doch sobald man glaubte, die Gefahr sei vorbei, bildeten sich an anderer Stelle Blasen, Wellen oder ein flüchtiger Schatten unter der Oberfläche. Als spiele etwas ein Spiel mit seinen Verfolgern. Die Marine setzte Sonargeräte ein, doch die steilen Felswände des Fjords erschwerten klare Signale. Dennoch berichteten mehrere Bediener, dass sie ein großes, solides Ziel registrierten. Es bewegte sich, hielt eine feste Form und verschwand dann wieder. Nichts gelang. Die Versuche, das Phänomen einzukreisen, scheiterten. Mehrfach wurden Netze über die gesamte Breite des Fjords gespannt. Sie kamen zerrissen zurück. Harpunen und Gewehre wurden abgefeuert, doch sie trafen ins Leere. Die Sache zog sich über Wochen hin, und die Geduld der Marine wie auch der Zivilisten schwand. Am Ende blieb nur Ratlosigkeit. Als der Sommer sich dem Ende zuneigte, zogen sich die Marineschiffe zurück. Die Fischer nahmen ihre Arbeit wieder auf, die Jäger kehrten in die Wälder zurück, und der Fjord wurde still wie zuvor. Doch das Erlebnis blieb in den Köpfen. Die Fischer erzählten noch Jahre später von dem Sommer, in dem ihre Netze wie von unsichtbarer Hand zerstört wurden. Die Jäger erinnerten sich an die dunkle Masse, die direkt unter ihren Booten durchzog. Und die Marinesoldaten sprachen unter vorgehaltener Hand von Sonarkontakten, die zu groß und zu beständig waren, um sie einfach als Fischschwärme abzutun, aber ebenso unmöglich festzuhalten. Was sich 1972 im norwegischen Fjord abspielte, ist bis heute ungeklärt. Ein gigantisches Lebewesen, unbekannte Technik oder doch nur eine Täuschung der Sinne. Keiner weiß es. Sicher ist nur, dass ein Sommer lang etwas Unerklärliches die Gewässer beherrschte und dann so spurlos verschwand, wie es gekommen war. Am Abend des 11. Oktober 1973 wollten zwei Männer in Mississippi eigentlich nur ein wenig angeln. Charles Hickson, 42 Jahre alt und Vorarbeiter in einer Werft, sowie sein jüngerer Kollege Calvin Parker, gerade einmal 19, hatten sich ein ruhiges Plätzchen am Ufer des Pascagoula River gesucht. Der alte Hafen lag verlassen, nur das Plätschern des Wassers und das Zirpen der Insekten begleiteten sie. Die Sonne war bereits untergegangen, die Dämmerung wich der Dunkelheit, als Parker plötzlich aufblickte. »Siehst du das?« fragte er und deutete auf ein Licht, das sich über den Fluss bewegte. Zunächst hielt er es für ein Boot, doch es schwebte zu gleichmäßig, zu still. Hickson erhob sich, starrte auf den Himmel. Und auch er erkannte, dass dies kein gewöhnliches Schiff war. Ein ovales, metallisch glänzendes Objekt, etwa 9 Meter lang, kam langsam herab. Es glitt nahezu geräuschlos, bis es nur wenige Meter über dem Boden schwebte. Ein bläuliches Licht breitete sich aus, umhüllte die Männer und ließ ihre Bewegungen schwerfällig werden. Hickson wollte schreien, Parker wollte fliehen. Doch ihre Körper gehorchten nicht mehr. Ein Schacht öffnete sich. 3 Wesen traten hervor. Ihre Haut wirkte grau und runzlig, ihre Körper gedrungen, die Arme lang und dünn. An den Enden befanden sich krallenartige Greifer. Ihre Köpfe hatten keine erkennbaren Augen, nur schmale Schlitze, die an Münder erinnerten. Sie bewegten sich nicht wie Menschen. Es war ein Gleiten, ruhig, unaufhaltsam. Hickson spürte, wie ihn 2 der Gestalten unter den Armen packten. Er fühlte sich vom Boden gehoben, wie von einer unsichtbaren Kraft getragen. Parker erstarrte, unfähig, sich zu rühren, während auch er in Richtung des schwebenden Objekts gezogen wurde. Drinnen war alles hell erleuchtet. Hickson erinnerte sich später, wie er auf einer Liege lag, unfähig, auch nur den Kopf zu drehen. Über ihm bewegte sich ein Gerät, rund wie ein gigantisches Auge, das ihn scannte. Er fühlte keine Schmerzen, aber auch keine Kontrolle. Parker beschrieb später ein ähnliches Erlebnis. Ein grelles Licht, ein Gerät, das seinen Kopf untersuchte, dann eine Lücke in seinem Gedächtnis. Die nächste Erinnerung war das plötzliche Zurücksein am Flussufer. Das Licht verschwand, die Luke schloss sich, das Objekt erhob sich und glitt geräuschlos in den Nachthimmel, bis es zwischen den Sternen verschwand. Beide Männer standen wie betäubt. Hickson, gezeichnet, aber gefasst, drängte darauf, das Erlebte zu melden. Parker hingegen war fast hysterisch, bebte am ganzen Körper und wollte nur noch nach Hause. Doch Hickson setzte sich durch. Sie fuhren direkt zur Sheriffstation von Jackson County. Dort berichteten sie Sheriff Fred Diamond und Captain Glenn Ryder, was sie erlebt hatten. Zunächst herrschte Skepsis. Zwei Männer, die von Aliens erzählten. Das klang nach Spinnerei. Doch die Beamten wollten Gewissheit. Sie ließen die beiden alleine in einem Raum zurück, ohne ihr Wissen lief ein verstecktes Tonband mit. Die Erwartung war klar. Die Männer würden ihre Geschichte absprechen oder Widersprüche aufdecken. Doch stattdessen zeichnete das Band etwas völlig anderes auf. Hickson versuchte, Parker zu beruhigen, der immer wieder stammelte, er wolle das Erlebte vergessen. Keine Spur von Absprache, keine erfundenen Details, nur blanke Angst. Am nächsten Tag erfuhr die Küstenwache von dem Vorfall. Patrouillenboote fuhren den Fluss entlang, suchten nach ungewöhnlichen Spuren. Doch sie fanden nichts. Auch am Ufer gab es keine physischen Hinweise, keine Brandstellen, keine Spuren. Hickson erklärte sich bereit, unter Hypnose befragt zu werden. Seine Schilderung blieb deckungsgleich. Parker hingegen lehnte weitere Untersuchungen ab. Zu traumatisch war für ihn die Erinnerung, zu tief saß der Schock. Die Geschichte verbreitete sich in Windeseile. Zeitungen griffen den Vorfall auf, Reporter belagerten die beiden Männer. Doch anders als viele sensationslüsterne Zeugen suchten Hickson und Parker nie die Öffentlichkeit. Sie wollten weder Ruhm noch Geld. Hickson sagte immer wieder, ich habe es nur gemeldet, weil es zu ernst war, um zu schweigen. Das Sheriffbüro bewahrte die Tonbänder auf, die Stimmen zweier verängstigter Männer, die kaum fassen konnten, was ihnen widerfahren war. Jahre später tauchten Kopien auf, die noch immer das Zittern in Parkers Stimme hörbar machten. Bis heute ist der Fall von Pascagoula einer der bestdokumentierten Entführungsberichte in den USA. Keine Beweise, keine Wrackteile, nur Aussagen, Tonaufnahmen und die unerschütterliche Überzeugung zweier Männer, dass sie in jener Oktobernacht etwas erlebt hatten, das nicht von dieser Welt war. Während im Westen die Geschichte von Pascagoula die Schlagzeilen füllte, ereignete sich auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs etwas nicht weniger Erstaunliches. In den frühen 1980er Jahren nutzte die sowjetische Marine den sibirischen Baikalsee als Trainingsgebiet. Er ist der tiefste Süßwassersee der Erde, mehr als 1600 Meter tief, mit eisklarem Wasser, das auch in großer Tiefe noch Licht durchlässt. Ein Ort, der zugleich wunderschön und gnadenlos ist. Ein Routineeinsatz sowjetischer Taucher sollte plötzlich zur Legende werden. Mehrere Männer stiegen in die kalten Fluten hinab, ausgerüstet mit normalen Tauchanzügen, Atemgeräten und Kommunikationssystemen. Alles verlief zunächst nach Plan. Blasen stiegen auf, der Boden senkte sich schroff in die Tiefe und die Männer konzentrierten sich auf die Übungen. Dann berichteten die ersten Taucher von Schatten, die sich in der Ferne bewegten. Zunächst glaubten sie an ein anderes Team, vielleicht an Kameraden, die unerwartet in der Nähe trainierten. Doch die Gestalten kamen näher und schnell wurde klar, dass sie nicht menschlich waren. Die Wesen, so sagten die Taucher später, waren fast 3 Meter groß, humanoid, aber ohne erkennbare Atemgeräte. Ihre Körper waren in helle, eng anliegende Anzüge gehüllt, die im Dämmerlicht beinahe zu leuchten schienen. Über ihren Köpfen trugen sie große, runde Helme, die jedoch keine Details ihres Gesichts preisgaben. Die Erscheinungen bewegten sich völlig mühelos im Wasser. Kein Flossenschlag, keine Blasen, keine sichtbare Anstrengung. Sie glitten dahin, als sei das Wasser für sie so leicht wie Luft. Drei von ihnen hielten in einiger Entfernung, beobachteten die sowjetischen Taucher, ohne Aggression, aber auch ohne Angst. Dann kam der Befehl, eines der Wesen zu fangen. Mit Netzen wollten die Soldaten sie einholen, um Beweise zu sichern. Doch sobald sich die Taucher näherten, beschleunigten die Gestalten in einer Art und Weise, die jeder physikalischen Logik widersprach. Sie schossen davon, als hätten sie keinerlei Widerstand zu überwinden. Einige Taucher versuchten, ihnen zu folgen. In ihrer Hast vergaßen sie die Grenzen ihrer Ausrüstung und begannen viel zu schnell aufzusteigen. 3 von ihnen erlitten schwere Dekompressionskrankheiten, die medizinische Notfallmaßnahmen erforderten. Nicht alle überlebten. Offiziell wurde der Vorfall als Tauchunfall in den Akten vermerkt. Doch die Überlebenden erzählten hinter vorgehaltener Hand etwas anderes. Sie beschrieben die Wesen detailliert, erinnerten sich an das unheimliche Leuchten ihrer Anzüge, an die lautlose Art, wie sie durch das Wasser schwebten, und an das plötzliche Entschwinden in die Dunkelheit. Der Baikalsee war seit jeher mit Legenden behaftet. Fischer berichteten von Lichtern, die unter dem Eis erschienen, oder von geheimnisvollen Geräuschen, die aus den Tiefen kamen. Nach dem Unfall mehrten sich solche Geschichten. Manche Seeleute erzählten, dass sie große, leuchtende Kugeln gesehen hätten, die vom Boden aufstiegen, kurz unter dem Eis verharrten und dann verschwanden. Ein Patrouillenboot meldete sogar, auf dem Sonar ein riesiges Objekt verfolgt zu haben, das plötzlich senkrecht nach oben stieg und ohne jede Störung verschwand. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion sickerten diese Berichte nach außen. Westliche Forscher und Journalisten stießen auf die alten Protokolle und die Aussagen der Überlebenden. Viele sahen darin einen der bemerkenswertesten Fälle von USO-Begegnungen, Unidentified Submerged Objects. Was war der Baikalsee für ein Ort? Ein Trainingsfeld, das zum Schauplatz einer Katastrophe wurde, oder ein Fenster zu einer Realität, die wir nicht verstehen? Bis heute gibt es keine Beweise außer den Aussagen der beteiligten Männer und den Andeutungen in sowjetischen Akten. Doch die Beschreibungen sind sich auffallend ähnlich, zu ähnlich, um sie einfach als Fantasie abzutun. Für die Taucher, die jenen Tag überlebten, blieb das Erlebnis ein Trauma. Sie hatten Kameraden verloren. Und sie hatten Wesen gesehen, die nicht in unsere Welt zu passen schienen. Wesen, die im Wasser frei agierten, wo Menschen nur mit schwerster Technik überleben können. Der Baikalsee ruht bis heute still zwischen den Bergen Sibiriens. Doch für jene, die die Geschichten kennen, ist er nicht einfach ein See. Er ist ein Abgrund voller Rätsel, ein Spiegel, der vielleicht mehr zeigt, als wir begreifen können. Im Jahr 1995 befanden sich mehrere kommerzielle Thunfischfangflotten westlich von Kalifornien im Einsatz. Ihr Ziel war das Gebiet rund um das San Juan Seemount, ein gewaltiger Unterwasserberg, dessen Gipfel zwar noch tief unter der Wasseroberfläche lag, aber doch genug Nährstoffe anlockte, um große Fischschwärme anzuziehen. Für die Fischer war es ein bekannter Hotspot, ein Ort, an dem man oft tagelang blieb, um Netze auszulegen und die reichen Bestände einzuholen. Die Arbeit war hart, aber berechenbar. Tag und Nacht liefen die Netze, während die Männer auf den Schiffen in Schichten ruhten. Scheinwerfer tauchten die Decks in grelles Licht, Funkgeräte knisterten, und das Knarren der Winden begleitete die Routine. Doch in einer jener Nächte geschah etwas, das alle Fischer aus ihrer gewohnten Gelassenheit riss. Zunächst bemerkte man es auf einem Schiff. Das Wasser unter dem Rumpf begann zu leuchten. Doch es war kein normales Glimmen, wie es von Plankton verursacht wird. Es war eine gleichmäßige, intensive Helligkeit, die von tief unten kam. Der Kapitän berichtete später, es war, als hätte jemand einen riesigen Flutlichtscheinwerfer eingeschaltet, aber unter Wasser. Binnen Minuten funkte die Nachricht zu den anderen Booten, und bald bestätigten mindestens ein halbes Dutzend Schiffe das Phänomen. Unter der gesamten Flotte breitete sich ein riesiges Feld aus Licht. Manche beschrieben es als bläulich-weiß, andere als rötlich-bernsteinfarben. Doch alle waren sich einig. Es handelte sich nicht um eine natürliche Erscheinung. Die Fischer beobachteten, wie ihre eigenen Schiffe Schatten nach oben warfen. So hell war das Leuchten unter ihnen. Manche warfen Netze in die Flammen des Lichts, doch die Ausrüstung kam leer zurück oder verheddert, als wäre sie gegen etwas Festes gestoßen. Einige Netze wurden regelrecht zerfetzt, als hätte ein gigantisches Objekt sie berührt. Das Licht bewegte sich. Mal glitt es langsam unter die Schiffe. Dann schien es in weiter Kurve am Rand des Seemount entlang zu laufen. Immer wieder stoben Fische panisch auseinander, als flüchteten sie vor einem unsichtbaren Riesen. Die Wasseroberfläche kräuselte sich, obwohl kein Wind aufkam. Stundenlang hielt das Schauspiel an. Immer wieder erlosch das Licht, nur um später in einem anderen Teil des Gebietes erneut aufzuleuchten. Einige Kapitäne versuchten, dem Phänomen zu folgen. Doch egal, wie schnell sie ihre Motoren aufheulen ließen, das Licht glitt ihnen davon und verschwand in der Tiefe. Schließlich meldeten die Männer den Vorfall an die Küstenwache. Offiziell hieß es, man habe keine Hinweise auf Militärübungen oder fremde Schiffe in diesem Bereich. Doch unter den Fischern verbreitete sich die Überzeugung, dass etwas Gigantisches unter ihnen gewesen war. Manche sprachen von einer Maschine, die so groß war, dass sie ganze Schiffe in ihrem Leuchten verschwinden lassen konnte. Andere hielten es für ein Lebewesen, eine Kreatur der Tiefe, die ihr eigenes Licht ausstrahlte. Besonders auffällig war, dass sich die Berichte der verschiedenen Schiffe kaum voneinander unterschieden. Alle beschrieben dieselbe gleichmäßige Helligkeit, dieselbe Bewegung unter Wasser, dieselben zerstörten Netze. Es war kein Einzelfall, kein zufälliges Naturphänomen. Es war eine kollektive Beobachtung, festgehalten in den Logbüchern einer ganzen Flotte. Einige Wochen später berichteten Patrouillenboote der Küstenwache ebenfalls von ungewöhnlichen Wasserbewegungen in der Region. Zwar gab es keine erneuten Lichterscheinungen, doch das Gebiet war für die Seeleute fortan mit einem Makel behaftet. Manche weigerten sich später, dort wieder Netze auszulegen. Das Ereignis am San Juan Seemount bleibt eines der seltenen Beispiele, in denen Dutzende Augenzeugen gleichzeitig ein Phänomen erlebten. Keine einzelnen Fischer, die man leicht als Phantasten abtun konnte, sondern ganze Besatzungen, die unabhängig voneinander dieselben Beobachtungen machten. Bis heute gibt es keine Erklärung. Keine bekannte Technik könnte derart gewaltige Lichtflächen gleichmäßig erzeugen. Kein Lebewesen, so groß es auch sein mag, strahlt ein solches Licht in dieser Intensität aus. Und doch war es da, leuchtend, beweglich, real. Der Pazifik schloss sich nach jener Nacht wieder über den Seemount, als wäre nichts geschehen. Doch für die Männer, die damals auf ihren Decks standen und in die unergründliche Helligkeit starrten, war klar. Sie hatten einen Blick auf etwas geworfen, das nicht in ihr Weltbild passte. Nach den erschütternden Berichten der Thunfischflotten am San Juan Seemount tauchten bald ähnliche Geschichten in einem ganz anderen Teil der Welt auf. In der Karibik, vor den Küsten Puerto Ricos. Hier waren es keine großen industriellen Schiffe, sondern kleine Fischerboote, die von Begegnungen erzählten, die ihnen das Blut in den Adern gefrieren ließen. Die Männer waren einfache Fischer, die in bescheidenen Booten nachts hinausfuhren, um Netze auszuwerfen. Sie kannten das Meer, seine Strömungen, seine Launen, und sie waren vertraut mit den natürlichen Lichterscheinungen, die Plankton oder Wellen manchmal erzeugten. Doch das, was sie in jenen Nächten sahen, war anders, zu klar, zu fokussiert, zu zielgerichtet. Immer wieder berichteten sie von einem einzelnen, intensiven Licht, das unter der Oberfläche erschien. Kein diffuses Glimmen, sondern ein leuchtender Kern, der sich wie ein lebendiges Wesen bewegte. Manchmal kreiste er um ihre Boote, manchmal tauchte er abrupt auf und schoss dann in Sekundenbruchteilen in die Tiefe, nur um an anderer Stelle wieder aufzutauchen. Ein Fischer erzählte später, wie er das Gefühl hatte, verfolgt zu werden. Es war, als wüsste es, wo ich hinsteuere. Wenn ich das Ruder nach links drehte, glitt das Licht mit. Wenn ich stoppte, hielt es ebenfalls inne. Es war nicht die Bewegung von Fischen oder Wellen. Es war, als wäre es bewusst. Doch das Licht brachte nicht nur Erstaunen, sondern auch Gefahr. Netze wurden plötzlich mit solcher Wucht gezogen, dass die Fischer sie kappen mussten, um ihre Boote nicht zu verlieren. Manche Boote selbst schienen von unsichtbaren Strömungen erfasst zu werden, die sie zur Seite drückten, als stieße ein riesiges Objekt direkt unter ihnen vorbei. Die Angst war groß, und manche Fischer wagten es nicht mehr, nach Einbruch der Dunkelheit hinauszufahren. Doch einige meldeten ihre Erlebnisse offiziell. Mindestens ein Fall gelangte in die Protokolle der US-Küstenwache, die eine Meldung über unidentifizierte Unterwasserlichter erhielt. Darin wurde vermerkt, dass keine bekannten U-Boote oder Schiffe in der Nähe operierten. Auch die Küstenwache selbst verzeichnete in den folgenden Monaten rätselhafte Beobachtungen. Patrouillenboote meldeten schnelle, ungewöhnliche Sonarkontakte Objekte, die kurzzeitig auf den Bildschirmen erschienen, sich mit unglaublicher Geschwindigkeit bewegten und dann spurlos verschwanden. Die Berichte passten erschreckend gut zu den Beschreibungen der Fischer. So entstand ein Muster: zivile Beobachtungen von Lichtern, die mit militärischen Aufzeichnungen von schnellen, nicht identifizierbaren Kontakten übereinstimmten. Einmal mehr stand man vor dem gleichen Problem wie schon so oft, zu viele übereinstimmende Berichte, um sie zu ignorieren, aber keinerlei Beweise, um sie zu erklären. In den Dörfern entlang der Küste von Puerto Rico erzählte man sich die Geschichten weiter. Manche nannten die Lichter Wächter des Meeres, andere sprachen flüsternd von geheimen militärischen Experimenten. Doch egal, welche Erklärung bevorzugt wurde, eines war allen klar. Das Meer barg hier unten etwas, das größer war als Netze und Boote. Die offizielle Haltung blieb zurückhaltend. Die Küstenwache sprach in ihren Akten stets von ungeklärten Beobachtungen, ohne Spekulationen. Doch für die Männer, die in jenen Nächten ihre Boote hinaussteuerten, war es mehr als nur eine Notiz im Logbuch. Es war eine Erfahrung, die sie nie vergessen konnten. Das Gefühl, dass etwas Intelligentes unter ihnen herglitt, unsichtbar, aber nicht unbemerkt. Und so reihten sich die Berichte von Puerto Rico ein in eine immer länger werdende Liste von Begegnungen. Ob am Seemount vor Kalifornien, in norwegischen Fjorden oder sibirischen Seen. Überall erzählten Zeugen von Lichtern und Objekten, die sich durch die Tiefen bewegten, als seien die Ozeane ihr eigentliches Reich. Das karibische Meer schien damit ein weiteres Kapitel in einer Geschichte aufzuschlagen, die sich nicht auf einzelne Orte beschränkte. Vielmehr deutete alles darauf hin, dass es ein weltweites Phänomen war, eines, das noch lange nicht verstanden werden sollte. Im Jahr 1963, auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges, führte die US Navy groß angelegte Anti-U-Boot-Übungen in der Karibik durch. Daran beteiligt war auch die USS Wasp, ein mächtiger Flugzeugträger, begleitet von mehreren Begleitschiffen und Zerstörern. Ihr Einsatzgebiet lag rund 120 Kilometer nördlich von Puerto Rico, in einem der tiefsten Meeresbecken der Welt. Die Mission war klar: feindliche U-Boote aufspüren, verfolgen und simuliert bekämpfen. Die Navy wollte beweisen, dass sie im Ernstfall jede Bedrohung aus sowjetischen Tiefen zurückschlagen konnte. Doch was die Männer auf den Sonarschirmen sahen, war weit mehr als nur eine Übung.
Es begann wie gewohnt.
Die Zerstörer fächerten ihre Sonare auf, während die USS Wasp ihre Flugzeuge startklar hielt. Dann, plötzlich, meldete ein Operateur einen Kontakt. Ein Objekt erschien deutlich auf dem Bildschirm, doch es verhielt sich nicht wie ein bekanntes U-Boot. Innerhalb weniger Sekunden zeigte das Signal Geschwindigkeiten von mehr als 150 Knoten, mehr als dreimal so schnell wie jedes U-Boot jener Zeit. Noch unglaublicher war die Tiefe, über 8000 Meter. Kein menschliches Gefährt konnte dort bestehen, nicht einmal die modernsten Prototypen. Die Offiziere nahmen anfangs an, es müsse sich um einen Fehler handeln.
Doch die Messungen wiederholten sich.
Immer wieder zeigten die Sonare dasselbe Bild. Ein massives, solides Objekt bewegte sich mit einer Präzision, die für bekannte Technik unmöglich war. Es beschleunigte, stoppte abrupt, änderte seine Richtung in rechten Winkeln Bewegungen, die jedes U-Boot durch die enormen Wasserwiderstände zerreißen würden. 3 Tage lang hielt der Kontakt an. Die Schiffe meldeten das Objekt wiederholt, manchmal in unmittelbarer Nähe, dann plötzlich viele Kilometer entfernt. Die Geschwindigkeit, mit der es Distanzen überwand, ließ den Offizieren keine andere Wahl, als die Berichte wortgetreu in die Logbücher zu übertragen. Die Sprache war nüchtern, fast trocken, Anomalie, Geschwindigkeit weit über bekannter Kapazität.
Tiefe jenseits menschlicher Technik.
Ziel nicht klassifizierbar. Doch hinter den kühlen Worten steckte blankes Erstaunen. Viele der beteiligten Männer erinnerten sich später, wie sie vor den Monitoren saßen, unfähig zu begreifen, was sie sahen. Einige beschrieben sogar, dass das Objekt zeitweise den Kurs der Flotte begleitete, als beobachte es die Übungen. Immer wieder tauchte es auf, bewegte sich parallel zu den Schiffen und verschwand dann in unvorstellbarer Geschwindigkeit in die Tiefe. Nach Abschluss der Übungen wurden die Berichte wie üblich archiviert. Doch die Zahlen blieben ein Rätsel. Kein U-Boot, weder amerikanisch noch sowjetisch, konnte Geschwindigkeiten von 150 Knoten erreichen oder in Tiefen von über 8000 Metern operieren. Und doch war da etwas, aufgezeichnet von mehreren Schiffen gleichzeitig, über Tage hinweg. Später, als Teile der Dokumente deklassifiziert wurden, bestätigten sie genau das. Die US Navy hatte 1963 ein Objekt verfolgt, das alle bekannten physikalischen Grenzen ignorierte. Offiziell sprach man lediglich von einem unidentifizierten Unterwasserkontakt. Doch unter den Veteranen blieb das Ereignis als einer der größten unerklärten Vorfälle in Erinnerung. Für manche war es der Beweis, dass im Ozean Kräfte oder Technologien existieren, die weit über das hinausgehen, was Menschen je gebaut haben. Für andere war es eine Mahnung, dass selbst die modernste Kriegsflotte machtlos ist, wenn sie einem Gegner gegenübersteht, den sie nicht einmal benennen kann. Die USS Wasp kehrte schließlich in ihren Heimathafen zurück. Die Übungen galten offiziell als erfolgreich, die Berichte verschwanden in den Akten. Doch für die Männer, die jene Tage auf den Schirmen miterlebt hatten, war klar. Sie hatten etwas gesehen, das nicht in das Arsenal irgendeiner Supermacht gehörte.
Und so reiht sich die Episode von 1963 in die Chronik der mysteriösen Begegnungen auf See ein, als eines der ersten Beispiele für ein Transmedium-Phänomen. Ein Objekt, das sich nicht nur im Wasser bewegte, sondern auch die Grenzen zwischen Meer und Luft zu überwinden schien. Im Frühjahr 1978 kehrte die amerikanische Fregatte USS Stein von einer Routineoperation im Pazifik zurück. Auf den ersten Blick wirkte das Schiff unversehrt, doch als es ins Trockendock geschleppt wurde, offenbarte sich ein Bild, das selbst erfahrene Marineingenieure sprachlos machte. Die Sonarkuppel an der Unterseite des Rumpfes, ein gewaltiger, kugelförmiger Bereich, in dem hochempfindliche Ortungsgeräte untergebracht waren, war schwer beschädigt. Mehr als die Hälfte der Schutzbeschichtung war regelrecht zerfetzt. Tiefe Rillen und Kratzspuren durchzogen die Oberfläche, als hätte ein gigantisches Wesen versucht, die Kuppel aufzureißen. Das Sonar war eines der wichtigsten Instrumente des Schiffes, gebaut, um feindliche U-Boote aufzuspüren. Die Kuppel selbst war speziell verstärkt ausgelegt, den enormen Drücken der Tiefe und den Kräften des Meeres standzuhalten. Doch was die Techniker sahen, ging weit über Abnutzung oder Kollision hinaus. Die Spuren wirkten organisch. Sie erinnerten an Krallenhiebe. Langgezogen, geschwungen, manche mehrere Meter lang. Noch merkwürdiger war der Fund, den die Techniker in den zerrissenen Schichten entdeckten. Winzige Haken, wie der Haken aus einer hornähnlichen Substanz, die an den Überresten einer gigantischen Kreatur erinnerten. Die ersten Spekulationen wiesen auf Riesenkalmare hin, jene mysteriösen Giganten der Tiefsee, die nur selten von Menschen gesehen werden. Doch die Größenordnung passte nicht. Kein bekanntes Tier, nicht einmal die größten Architeutes-Arten, konnte solch gewaltige Schäden verursachen. Und schon gar nicht an einer hochstabilen Sonarkuppel aus verstärktem Fiberglas. Die Ingenieure standen vor einem Rätsel. Die USS Stein hatte keine Kollision gemeldet, keine Begegnung mit einem anderen Schiff, kein Auflaufen auf Felsen. Dennoch lag vor ihnen eine Kuppel, die aussah, als sei sie in einem erbitterten Kampf attackiert worden. Die Navy vermerkte den Vorfall in den Reparaturprotokollen, jedoch ohne offizielle Erklärung. Nach außen hin wurde der Schaden kaum kommuniziert. Das Schiff wurde repariert und bald wieder in Dienst gestellt. Doch intern sprach man noch Jahre davon. Für die Besatzung war der Anblick der zerstörten Kuppel ein Schock. Manche erinnerten sich daran, dass das Sonar während der Fahrt zeitweise merkwürdige Geräusche aufgefangen hatte. Tiefe, unregelmäßige Töne, die sich nicht wie U-Boote oder Wale anhörten. Niemand hatte ihnen große Bedeutung beschmessen, bis man das Schiff aus dem Wasser hob und die Narben sichtbar wurden. Die Vorstellung, dass ein Lebewesen von solcher Kraft und Größe im Pazifik lebte, ließ viele nicht mehr los. Andere vermuteten stattdessen ein künstliches Objekt, vielleicht eine Maschine, die mit unbekannter Technologie arbeitete und dabei Spuren hinterließ, die organisch wirkten. Doch egal, welche Theorie man bevorzugte, das Ergebnis war dasselbe. Ein hochmodernes Marineschiff war schwer beschädigt worden, ohne dass die Besatzung überhaupt bemerkt hatte, was es gewesen war. Für Forscher und UFO-Historiker wurde der Fall der USS Stein später zu einem der wichtigsten Indizien für mögliche USO-Aktivitäten. Denn hier gab es nicht nur Zeugenaussagen oder Sonarprotokolle, sondern physische Beweise, eine zerschundene Sonarkuppel, fotografiert, untersucht, dokumentiert. Die Narben der USS Stein waren nicht das Werk von Strömungen, Eis oder bekannten Meristieren. Sie zeigten, dass sich etwas in den Tiefen des Pazifiks bewegte, das in der Lage war, selbst den Stahl und das Spezialglas einer modernen Fregatte zu zerreißen. Und wieder schloss sich der Ozean über seinem Geheimnis, als wäre nichts geschehen. Die Reparaturen wurden beendet, die Akten in Schubladen gelegt, und die Fragen, die zurückblieben, blieben unbeantwortet. Im November 2004 war die USS Nimitz, einer der mächtigsten Flugzeugträger der US Navy, mit ihrer Einsatzgruppe zu Routineübungen vor der Küste Kaliforniens unterwegs. Begleitet wurde sie von mehreren Kreuzern und Zerstörern, unter ihnen die USS Princeton, deren Radarsysteme zu den modernsten der damaligen Zeit gehörten. Niemand an Bord ahnte, dass diese Tage zu den bekanntesten Begegnungen mit dem Unerklärlichen in die Geschichte eingehen sollten. Bereits einige Tage vor dem Höhepunkt begannen die Radare der Princeton, ungewöhnliche Kontakte zu melden. Immer wieder tauchten Objekte auf, die in Höhen von bis zu 20 Kilometern schwebten, nur um dann innerhalb von Sekunden auf fast Meereshöhe abzusinken. Danach verharrten sie bewegungslos, ehe sie erneut in den Himmel stiegen. Die Radarbeobachter waren geübt darin, Störungen oder Fehlsignale zu erkennen. Doch diese Kontakte blieben stabil. Sie erschienen immer wieder an denselben Orten, bewegten sich auf nachvollziehbaren Flugbahnen und verhielten sich nicht wie zufällige Radarreflexe. Bald war klar, hier handelte es sich um reale Objekte. Am 14. November starteten schließlich Jagdflugzeuge vom Typ FA-18 Super Hornet, um die unbekannten Kontakte visuell zu überprüfen. Einer der Piloten war Commander David Frafor, ein erfahrener Offizier mit tausenden Flugstunden. Gemeinsam mit seinem Wingman wurde er auf einen Kontakt angesetzt, der sich nahe der Wasseroberfläche befand. Als Frafor die Stelle erreichte, sah er zunächst eine seltsame Störung im Ozean. Als würde ein riesiges Objekt direkt unter der Wasseroberfläche liegen und die Wellen auf ungewöhnliche Weise aufbrechen. Über dieser Stelle schwebte ein weißes, längliches Gebilde. Frafor beschrieb es später als Tick-Tack, glatt, ohne Flügel, ohne Rotoren, ohne sichtbare Auspuffgase. Das Objekt bewegte sich ruckartig, als ob es die Annäherung der Jets bemerkt hätte. Frafor versuchte, es abzufangen, doch jedes Mal, wenn er Kurs aufnahm, wich das Objekt blitzartig aus. Schließlich schoss es mit einer Geschwindigkeit davon, die weit über der Leistungsfähigkeit seiner Maschine lag. Sekunden später meldeten die Radare der Princeton das Tick-Tack an einem völlig anderen Ort, 60 Meilen entfernt, genau an dem Sammelpunkt, an dem die Jets nach der Übung hätten zusammentreffen sollen. Für die Piloten war das ein Schock. Das Objekt hatte nicht nur mit unmöglicher Geschwindigkeit reagiert, sondern auch die Position der Navy-Flieger vorhergeahnt. Die Begegnung dauerte nur wenige Minuten, doch sie prägte sich allen Beteiligten tief ein. Später folgten weitere Flüge, bei denen Piloten ähnliche Objekte aufnahmen. Besonders berühmt wurde das FLIR-Video, in dem ein Tick-Tack-artiges Objekt auf Infrarotkameras festgehalten wurde. Es zeigte, wie es ruckartig beschleunigte, rotierte und jede bekannte aerodynamische Regel ignorierte. Das Besondere an diesem Vorfall war die Fülle an Belegen, Radaraufzeichnungen, Pilotensichtungen, Videomaterial von modernsten Bordkameras, alles stimmte überein. Es war kein einzelnes Erlebnis, das man leicht als Verwechslung oder Täuschung abtun konnte. Die Navy-Offiziere beschrieben die Vorfälle in nüchternen Berichten. Doch hinter den Kulissen wussten viele. Sie hatten etwas gesehen, das nicht in die bekannte Welt passte. Kein Flugzeug, keine Drohne, keine Rakete konnte sich so verhalten. Als Jahre später Teile der Aufzeichnungen offiziell freigegeben und von der US-Regierung als authentisch bestätigt wurden, ging der Vorfall der USS Nimitz um die Welt. Für viele war er der bislang klarste Beweis, dass Objekte existieren, die sowohl im Luftraum als auch unter Wasser agieren können. Mit einer Technik, die weit über das hinausgeht, was Menschen bisher entwickelt haben. Für Frafor und seine Kameraden blieb es das prägendste Erlebnis ihrer Karriere. Und für die Öffentlichkeit wurde es zu einem Symbol. Wenn selbst die bestausgerüstete Marine der Welt von solchen Begegnungen überrascht wird, dann zeigt das, wie wenig wir über die wahren Geheimnisse von Himmel und Meer wissen. Während die Begegnungen der USS Nimitz Jahre später weltbekannt wurden, gab es schon lange zuvor einen Vorfall, der nur selten den Weg in die Öffentlichkeit fand und doch zu den rätselhaftesten zählt. Er ereignete sich Anfang der 1960er Jahre in der Nähe der US-Militärbasis Guantanamo Bay auf Kuba. Die Region war in dieser Zeit ein Pulverfass. Der Kalte Krieg hatte die Karibik in ein Spannungsfeld verwandelt, die Kubakrise lag frisch zurück und die Präsenz amerikanischer Schiffe und Flugzeuge war allgegenwärtig. Patrouillenboote kreuzten Tag und Nacht vor der Bucht und Radaranlagen überwachten jeden Quadratzentimeter Himmel und Meer. Doch selbst diese eiserne Wachsamkeit konnte nicht verhindern, dass etwas auftauchte, das alle bisherigen Vorstellungen sprengte. Die ersten Meldungen kamen von Soldaten an Land. Sie berichteten von Lichtern, die sich über dem Meer bewegten, zu schnell und zu lautlos für Flugzeuge. Bald bestätigten Radare der Basis die Kontakte, Objekte, die in der Luft erschienen, mit enormer Geschwindigkeit manövrierten und dann plötzlich ins Meer stürzten. Ohne Explosion, ohne Aufprall, als wären sie in das Wasser hineingeschlüpft. Kurze Zeit später berichteten Marines auf Patrouillenbooten von Begegnungen der unheimlichsten Artikel. Sie beschrieben leuchtende Kugeln, die direkt unter der Wasseroberfläche parallel zu ihren Booten glitten. Manche dieser Lichter verfolgten sie minutenlang, beschleunigten dann in einem Tempo, das alle Motoren übertraf, und verschwanden in der Tiefe. Besonders eindringlich war der Bericht eines Offiziers, der erzählte, wie sein Boot von einem gigantischen Schatten unterwandert wurde. Es war, als sei ein U-Boot von unvorstellbarer Größe direkt unter ihnen durchgezogen. Größer als alles, was die Navy oder die Sowjets jemals besaßen. Doch die Sonargeräte zeigten nichts. Nur das Gefühl, dass etwas Enormes unter ihnen war, blieb den Männern.
Mehrfach versuchte die Navy, die Objekte einzukreisen. Zerstörer, Patrouillenboote und sogar Flugzeuge wurden eingesetzt. Doch die unbekannten Jäger, wie man sie bald nannte, ließen sich nicht fassen. Sie tauchten aus dem Nichts auf, spielten förmlich Katz und Maus mit den Schiffen und verschwanden wieder, als wären sie nie dagewesen. Einige Besatzungsmitglieder berichteten später, dass die Objekte manchmal stundenlang in der Nähe blieben, als würden sie die Flotte beobachten. Wenn die Schiffe Kurs änderten, folgten die Lichter. Wenn die Boote ihre Geschwindigkeit verringerten, hielten die Objekte ebenfalls inne. Das Verhalten wirkte zu zielgerichtet, zu koordiniert, um ein Naturphänomen zu sein. In den Logbüchern der Navy wurden die Vorfälle dokumentiert, jedoch mit zurückhaltender Sprache. Von unidentifizierten Kontakten und anomalem Verhalten war die Rede. Offiziell gab es keine Anerkennung des Unerklärlichen. Doch inoffiziell sprachen viele Offiziere offen davon, dass sie mit etwas konfrontiert worden waren, das nicht in das bekannte Bild von Schiffen, Flugzeugen oder U-Booten passte. Besonders auffällig war, dass die Vorfälle in der Nähe von strategisch wichtigen Einrichtungen geschahen. Guantanamo war ein zentraler Außenposten der USA, und genau dort zeigten sich die Objekte. Es wirkte, als würden sie gezielt Orte aufsuchen, an denen militärische Präsenz und modernste Technik gebündelt war. Für die Soldaten vor Ort blieb die Zeit in Guantanamo ein prägendes Erlebnis. Manche erzählten später in Interviews, dass sie in jenen Nächten das Gefühl hatten, beobachtet zu werden. Nicht nur von oben, sondern auch von unten, aus den Tiefen des Meeres. Die Jäger von Guantanamo verschwanden schließlich so plötzlich, wie sie aufgetaucht waren. Wochenlang herrschte absolute Stille, als sei nie etwas geschehen. Doch die Geschichten über die unerklärlichen Lichter, Schatten und Objekte verbreiteten sich unter den Veteranen wie ein unausgesprochenes Geheimnis. Heute gelten die Berichte von Guantanamo als einer der frühesten Hinweise auf transmediale Phänomene-Objekte, die sich sowohl in der Luft als auch im Wasser bewegen können, ohne sich an die bekannten Grenzen der Physik zu halten. Die Karibik, einst Bühne geopolitischer Konflikte, war damit auch Schauplatz einer Begegnung, die in keinem militärischen Handbuch stand. Einer Begegnung mit etwas, das niemand verstand, das aber für alle Beteiligten erschreckend real war. Kaum eine Region der Welt ist so sehr mit Mysterien und unerklärlichen Geschichten verbunden wie das Bermuda-Dreieck. Zwischen Miami, Puerto Rico und den Bermudas verschwanden im Laufe der Jahrzehnte Schiffe und Flugzeuge, oft ohne ein einziges Trümmerteil zurückzulassen. Viele dieser Vorfälle ließen sich im Nachhinein durch Stürme, Strömungen oder menschliches Versagen erklären. Doch einige Fälle blieben hartnäckig rätselhaft. Besonders die Begegnungen, die von Augenzeugen berichtet wurden. In den 1970er und 1980er Jahren häuften sich die Erzählungen von Piloten, die während ihrer Flüge leuchtende Objekte sahen, die sich plötzlich aus dem Meer erhoben. Sie beschrieben Lichter, die erst wie Reflexionen wirkten, dann aber strukturiert und bewusst gesteuert erschienen. Manche dieser Objekte stiegen senkrecht aus den Tiefen auf, durchbrachen die Wasseroberfläche ohne Spritzer oder Gischt und verschwanden in den Himmel. Auch Seeleute erzählten von ähnlichen Phänomenen. Fischer berichteten von dunklen Schatten, die unter ihren Booten vorbeizogen, so groß, dass sie mehrere Netze gleichzeitig zerstörten. Die Schatten bewegten sich nicht wie Wale oder Haie, sondern gleichmäßig, zielgerichtet, als wüssten sie genau, wo sie waren. Einige Boote spürten sogar Vibrationen, als würden gigantische Maschinen unter ihnen arbeiten. Besonders eindrucksvoll war der Bericht einer Frachtcrew im Jahr 1983. Ihr Schiff befand sich auf dem Weg nach San Juan, als die Männer in der Nacht ein intensives blaues Leuchten direkt unter dem Bug bemerkten. Das Licht blieb minutenlang stabil, bewegte sich dann langsam zur Seite und schoss schließlich mit unvorstellbarer Geschwindigkeit in die Tiefe. Das Radar registrierte zur selben Zeit eine massive Anomalie, die abrupt verschwand. Die Crew schwor später, dass sie etwas gesehen hatte, das kein natürliches Phänomen war. Militärische Einheiten bestätigten ebenfalls ungewöhnliche Vorkommnisse. Es gibt Hinweise, dass sowohl die US Navy als auch die Küstenwache mehrfach USO-Kontakte in dieser Region meldeten. In einigen Protokollen ist die Rede von Objekten, die mit Geschwindigkeiten von über 200 Knoten unter Wasser verfolgt wurden, weit jenseits aller bekannten technischen Möglichkeiten. Die Häufigkeit dieser Sichtungen im Bermuda-Dreieck führte zu Spekulationen. Manche glaubten, hier läge eine Art Stützpunkt verborgen, tief unter dem Meer, von dem aus die Objekte operierten. Andere vermuteten geologische Eigenheiten, die Navigationsgeräte störten und Illusionen erzeugten. Doch selbst diese Erklärungen konnten nicht klären, warum so viele verschiedene Zeugen über Jahrzehnte hinweg fast identische Erscheinungen beschrieben. Viele Schiffsführer weigerten sich irgendwann, nachts durch bestimmte Zonen des Dreiecks zu fahren. Sie fürchteten nicht nur Stürme oder Strömungen, sondern vor allem die Begegnung mit den Schatten, die sich aus den Tiefen erheben konnten. Einige Wissenschaftler, die das Phänomen untersuchten, bemerkten, dass es im Bermuda-Dreieck auffallend viele magnetische Anomalien gibt. Kompasse spielten verrückt, Funkgeräte fielen aus und Sonargeräte zeigten Signale, die nicht mit bekannten Strukturen übereinstimmten. Vielleicht, so spekulierten sie, hingen die Sichtungen mit diesen Besonderheiten zusammen. Doch auch diese Hypothese blieb unbelegt. Für die Seeleute, Piloten und Fischer, die dort unterwegs waren, spielte Wissenschaft keine Rolle. Sie erinnerten sich an die Nächte, in denen plötzlich ein Licht unter ihnen aufleuchtete, oder an die Tage, an denen riesige Schatten unter ihren Schiffen vorbeizogen. Für sie war das Bermuda-Dreieck nicht einfach ein Ort voller Mythen. Es war ein Gebiet, in dem das Unerklärliche alltäglich werden konnte. Bis heute gilt das Bermuda-Dreieck als Symbol für das Unbekannte. Vielleicht sind viele Geschichten übertrieben oder erfunden. Doch die schiere Zahl an übereinstimmenden Berichten von Lichtern, Schatten und Objekten, die sich sowohl im Wasser als auch in der Luft bewegten, lässt erahnen, dass in dieser Region etwas geschieht, das weit über Seemannsgarn hinausgeht. Die Berichte aus allen Teilen der Welt, von den dunklen Fjorden Norwegens über die eisigen Wasser Sibiriens bis zu den warmen Strömungen der Karibik, zeigen ein wiederkehrendes Muster. Immer wieder stoßen Menschen auf Phänomene, die sich allen bekannten Erklärungen entziehen. Lichter, Schatten, Objekte von unvorstellbarer Geschwindigkeit und Größe, Wesen, die sich im Wasser bewegen, als sei es ihr natürlicher Lebensraum. Wenn man die Chroniken durchblättert, erkennt man eine beständige Linie. Schon 1902 sah die Crew der Fort Salisbury die seltsamen Doppellichter im Atlantik. Jahrzehnte später fotografierte die Elanin eine Struktur, die wie ein Bauwerk aus der Tiefe ragte. Sowjetische Taucher berichteten im Baikalsee von 3 Meter großen Gestalten, während amerikanische Zerstörer im Kalten Krieg Kontakte verfolgten, die schneller und tiefer tauchten, als es jede bekannte Technik erlaubte. Die Muster sind klar, doch die Antworten fehlen. Handelt es sich um Lebewesen, die wir noch nicht kennen, Kreaturen aus einer Welt, die seit Jahrmillionen verborgen bleibt? Oder sind es Maschinen, erschaffen von einer Intelligenz, die unsere Ozeane schon lange nutzt, ohne dass wir es bemerken? Eine besonders beunruhigende Frage lautet: Warum zeigen sich diese Phänomene so oft in der Nähe von Militäranlagen? Guantanamo, Puerto Rico, die Küste Kaliforniens. Immer wieder treten die Objekte dort auf, wo Menschen ihre modernste Technik einsetzen, wo Radare, Sonare und Kriegsschiffe unterwegs sind. Es ist, als würden die unbekannten Hüter der Tiefe gezielt beobachten, was wir tun. Vielleicht liegt die Antwort darin, dass die Ozeane das letzte große Versteck sind. Über 2 Drittel der Erdoberfläche sind mit Wasser bedeckt, und mehr als 80% des Meeresbodens sind bis heute unerforscht. Was könnte sich in diesen Abgründen verbergen? Ganze Welten könnten dort existieren, ohne dass wir jemals davon erfahren haben. Viele Forscher und Historiker sehen in den USO-Berichten den vielleicht deutlichsten Hinweis darauf, dass das Phänomen der UFOs oder besser gesagt UAPs nicht nur auf den Himmel beschränkt ist. Es scheint eine transmediale Erscheinung zu sein, die sich sowohl in der Luft als auch im Wasser bewegt, mühelos zwischen den Elementen wechselnd. Die Geschichten der Seeleute, Fischer, Soldaten und Piloten fügen sich zusammen wie Teile eines gigantischen Puzzles. Doch das Bild bleibt unvollständig. Wir sehen nur Fragmente, ein Licht hier, ein Schatten dort, eine zerstörte Sonarkuppel, ein verschwundenes Signal. Die große Wahrheit jedoch bleibt verborgen, tief unten, wo kein Sonnenstrahl je hinreicht. Und vielleicht ist es genau das, was diese Begegnungen so beunruhigend macht. Es geht nicht darum, ob die Berichte wahr sind oder nicht. Es geht darum, dass wir in all den Jahren trotz Radar, Satelliten und modernster Technik nicht in der Lage waren, eine einzige eindeutige Antwort zu finden. Das Meer bewahrt seine Geheimnisse, und wir können nur an der Oberfläche kratzen. Vielleicht, so sagen manche, wollen die Hüter der Tiefe nicht entdeckt werden. Vielleicht beobachten sie uns nur, prüfen, wie weit wir in ihre Welt eindringen können. Vielleicht haben sie schon lange verstanden, dass unsere Ozeane nicht uns gehören, sondern dass wir nur Gäste an ihrem Rand sind. Die Menschen werden weiter Netze auswerfen, Schiffe über die Meere schicken, Radare und Sonare einsetzen. Und irgendwo in den unermesslichen Tiefen wird etwas zurückblicken, still, ungreifbar und doch unübersehbar für jene, die den Mut haben, genauer hinzusehen. Die Geschichte der USOS endet nicht mit den Kapiteln der Vergangenheit. Sie beginnt jedes Mal neu, wenn ein Fischer ein unerklärliches Licht sieht, wenn ein Sonar ein unmöglich schnelles Objekt aufzeichnet, wenn ein Pilot etwas vom Wasser aufsteigen sieht, das nicht in seine Welt gehört. Vielleicht werden wir eines Tages verstehen. Bis dahin aber bleiben die Ozeane das größte Rätsel unseres Planeten, und die Hüter der Tiefe wachen weiter über ihre Geheimnisse.